Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Dies Fest, so sagt Martin Luther, dies Fest von der Geburt unseres lieben Herrn Jesu Christi ist vornehmlich um der Ursache willen unter den Christen eingesetzt, dass man die Geschichte predigen und wohl lernen soll, damit sie bei dem jungen Volk und gemeinen Mann im Gedächtnis bleibe, dass sie es wohl in das Herz bilden und ihren Erlöser recht erkennen lernen. Denn ob man es jährlich sagt, so lässt es sich doch nicht gar auspredigen noch auslernen. Es ist ja nun immer die alte Geschichte, die wir speziell in der Weihnachtszeit bedenken. Und es geht darum, dass uns neu die Augen geöffnet werden durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, für das Staunenswerte in dieser Weihnachtsgeschichte, für die Wunder, die darin verborgen sind. Es geht darum, dass wir, die wir nun schon etliche Zeit glauben an den Herrn Jesus Christus, ganz neu innerlich erweckt werden und uns freuen können über das, was wir in der Weihnachtszeit feiern. Wir wollen ganz neu staunen, zunächst einmal über die Tatsache, wie Gott sich und seinem Heilsratschluss alles in dieser Welt dienlich macht. Und dann wollen wir staunen über die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Wenn wir über das Weihnachtsgeschehen nachdenken, dann fällt uns auf, wie Gottes Handeln sich mit dem weltlichen Geschehen verbindet. Das heißt ja hier, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Gott lenkt also die Dinge, die Geschicke, die Geschehnisse in dieser Welt so, dass sie seinem Zweck dienlich sind und dadurch seine Ziele erreicht werden und sein Heilsratschluss erfüllt wird. Und er gebraucht dazu auch Menschen, die ganz fern sind von seinem Reich und von seiner Gesinnung. Er gebraucht sie, ohne dass es ihnen selbst bewusst ist, dass sie ein Teil dieses Heilsratschlusses Gottes sind. Auf diese Weise, nämlich dadurch, dass es zu einer Volkszählung kam, zur Zeit des Kaisers Augustus, auf diese Weise kam es dazu, dass der Messias in Bethlehem zur Welt kam. Augustus wurde zum Handlanger Gottes, damit die Weissagung aus dem Propheten Micha in Erfüllung ging. Micha Kapitel 5, dieses bekannte Wort im ersten Vers: Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dieses Wort ging also hier buchstäblich in Erfüllung. Der Herr Jesus Christus, der Heiland der Welt, der Messias, wurde in Bethlehem geboren. Er kam in Bethlehem zur Welt. Und der Kaiser Augustus musste mit dazu beitragen. Kaiser Augustus, der Erhabene, regierte 45 Jahre und er erfreute sich einer beispiellosen Anerkennung und ließ sich als göttlich verehren. Und dennoch war er lediglich ein Schreibstift in der Hand Gottes, mit der Gott seine Heilsgeschichte schrieb. Er war, ohne es selbst zu wissen, ein Werkzeug des lebendigen Gottes, der die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche. Auch die Machthaber in dieser Welt können sich der Herrschaft Gottes nicht entziehen. Selbst dort, wo Gott in ihren Überlegungen keine Rolle spielt. Das heißt, hier sehen wir etwas von dem souveränen Handeln Gottes in dieser Welt. Alles in dieser Welt ist Gott untertan, grundsätzlich. Natürlich hat er sein Volk, das er auserwählt hat, seine Schar, auch in unserer Zeit, auserwählt vor Grundlegung der Welt, sein Reich, das er baut, aber auch außerhalb dieses Reiches ist dem lebendigen Gott alles untertan. Er regiert alles in dieser Welt. Und jeder Mensch, wer es auch sein mag, muss in irgendeiner Weise mit dazu beitragen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Immer wieder sehen wir das in der Bibel. Wir haben uns in den vergangenen Wochen hier sonntags mit dem Buch Esther befasst. Bruder von Ackern hat darüber gesprochen. Da haben wir es auch wirklich sehen können. Es war mit Händen zu greifen, wie Gott handelt in dieser Welt. Wie alles, aber auch alles mit dazu dienen muss, dass das in Erfüllung geht, was dem Plan Gottes entspricht. Es geschieht also nichts von ungefähr. Es gibt keinen Zufall, sondern Gott lenkt die Geschicke in dieser Welt, wie er es will, im Großen und auch im Kleinen. Und darüber kommt der Apostel Paulus, wenn er denkt an das Handeln Gottes mit seinem Volk Israel und mit den sogenannten Nationen, also mit der übrigen Völkerwelt, darum kommt der Apostel Paulus zur Anbetung, zum Staunen. Und auch wir können immer wieder nur darüber staunen, wie Gott handelt in dieser Welt, wie er alles lenkt und leitet. Da sagt er, schreibt er im Römerbrief Kapitel 11 am Ende seiner Ausführungen, o welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm irgendetwas gesagt, wie er die Dinge zu regeln hätte? Niemand. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Wer hat also Gott in seine Pflicht genommen? Niemand. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Wunderbares Wort. Lobpreis Gottes. Anbetung Gottes, über die Weisheit Gottes im Blick auf das Handeln Gottes mit seinem Volk und der Völkerwelt. Da kommt man also zum Staunen, wenn man darüber nachdenkt. Das sind die Wunder Gottes. Und dieser Weisheit handelt Gott auch in unserem persönlichen Leben. In dem Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege, das uns allen sehr, sehr bekannt ist, heißt es, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Und das sehen wir immer wieder auch in der Rückschau. Wenn wir so mittendrin stecken, dann merken wir das oft nicht. Aber wenn wir zurückschauen, wenn wir unser Leben immer wieder mal betrachten, und überblicken, dann sehen wir, wie wunderbar Gott in unserem Leben gehandelt hat. Und je älter wir werden, desto mehr staunen wir über das Handeln Gottes in unserem persönlichen Leben. Also nicht nur im Großen, in der Völkerwelt, sondern auch in unserem ganz persönlichen Leben sehen wir die Fußspuren Gottes. Es begab sich, so heißt es immer wieder. Hier in dieser Weihnachtsgeschichte, aber auch in unserem persönlichen Leben. Es begab sich. Gott hat das so gefügt. Die Sache ist von ihm her geschehen, so heißt es in einem alttestamentlichen Wort. Es ist wichtig, dass wir von daher auch die entsprechende Einstellung bekommen zum Handeln Gottes, zu dem, was uns geschieht. Und das sehen wir hier auch bei Josef und Maria. Durch den Befehl des Augustus kamen Josef und Maria in die Stadt ihrer Väter, Bethlehem, die Geburtsstadt Davids, in der Jesus dann geboren wurde. Da machte sich auch auf, so heißt es hier im Lukas-Evangelium, da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Ob die beiden sofort in ihren Gedanken die Verbindung zwischen dem Befehl des Augustus und dem Geburtsort des Messias herstellten, das ist eine Frage. Wir wissen das nicht, wir kennen nicht die Antwort darauf. Doch eines, das scheint uns sicher zu sein. Sie gingen in dem Glauben, dass auch dieses politische Ereignis unter der Regie Gottes stattfand. Davon können wir ausgehen. Wir haben etwas gehört über den Lobgesang der Maria am vergangenen Sonntag. Und da heißt es in Lukas Kapitel 1, Vers 52, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Wenn jemand also abdanken muss, in unseren Ländern abgewählt wird oder in anderen Ländern einfach abgesetzt wird durch irgendeine Revolution, durch eine Revolte oder dergleichen, dann ist es Gott selbst, der ihn absetzt. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Und wenn jemand erhoben wird, wenn jemand zu Ehren kommt, wenn jemand eingesetzt wird als Regent, dann ist es Gott, der das tut. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Auch die politischen Vorgänge geschehen nicht ohne den Willen Gottes. Und das wussten Josef und Maria, das wussten die beiden. Darin kannten sie sich aus, das wird ja hier deutlich auch in diesem Lobpreis der Maria. Und von daher hatten sie ganz gewiss eine ganz andere Einstellung zu den Geschehnissen, in die sie ja mit hinein verwoben war. Wir können uns ja auch nicht dem entziehen, was in dieser Welt läuft. Wir können uns ja nicht zurückziehen auf eine einsame Insel und denken, wir könnten unser Leben ganz allein für uns führen. Wir stecken mittendrin in dieser Welt und haben Teil an den Geschehnissen in dieser Welt, an den Auswirkungen, an dem, was beschlossen wird. So hatten Maria und Josef Anteil an dem, was hier von dem Kaiser Augustus beschlossen worden war. Sie steckten mitten da drin, aber sie hatten eine göttliche Einstellung, so könnte man sagen, eine vom Heiligen Geist gewirkte Einstellung zu diesen Geschehnissen. Ganz anders als viele, viele andere in Israel. Wir denken beispielsweise an die sogenannten Zeloten, die sich dagegen zur Wehr setzten, dass die Römer im Lande Israel regierten und das Sagen hatten. Wir denken an die Auseinandersetzung innerhalb der Judenschaft, dass die einen sagten, dem Kaiser Steuern zu zahlen, ist verkehrt. Andere meinten, ja, das muss wohl so sein. Wir denken an die Frage, die man dem Herrn Jesus vorlegte. Wie ist das eigentlich? Soll man dem Kaiser Steuern bezahlen? Der Hintergrund war eben diese Auseinandersetzung in der Judenschaft. Manche sagten, nein, auf keinen Fall. Gott ist unser König. Wir sind nicht verpflichtet, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Und die Zeloten waren ganz gewiss dieser Meinung und setzten sich mit Gewalt zur Wehr gegen die römische Obrigkeit. Der Schächer am Kreuz, der mit dem Herrn Jesus Christus gekreuzigt worden ist, das war solch ein Zelot, sehr wahrscheinlich solch ein Zelot, an dessen Händen Blut klebte. Ein Revoluzzer, so würden wir heute sagen, ein Revolutionär, ein Rebell. Aber diese Gesinnung teilten Maria und Josef nicht, im Gegenteil. Da können wir ganz, ganz sicher sein. Während die allgemeine Stimmung in Israel ganz gewiss nicht positiv war, im Gegenteil. Man wusste ja, zu welchem Zweck diese Volkszählung durchgeführt wurde. Es ging um die Berechnung von Steuern. Wie aus Geschichtswerken hervorgeht, mutete man dem Volk Israel einen enormen Steuerdruck zu. Mehr als die Hälfte des Arbeitslohnes musste als Steuern abgeführt werden. Hinzu kamen die beschwerlichen Wege, die viele zurückzulegen hatten, um sich in der Heimat ihrer Vorfahren einschreiben zu lassen. Und wie mögen da die verhassten Römer von den Reisenden verflucht worden sein? Wie viele Stimmen mögen nach gewaltsamer Veränderung der bestehenden Verhältnisse gerufen haben? Ganz anders Maria und Josef. Sie wussten, hier regiert Gott. Der Kaiser Augustus muss tun, was Gott will. Dieser gewaltige Herrscher, vor dem alles sich beugt in dieser Welt, muss so handeln, wie Gott es will. Und das dürfen wir auch auf unsere Zeit übertragen. Ich sage es noch einmal, auch obwohl sie mitleiden mussten unter den Verhältnissen. Sie mussten ca. 170 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem zurücklegen. Das war keine kleine Wegstrecke. Ein Auto stand ihnen noch nicht zur Verfügung. Die Reise ging über staubige Straßen, die Hitze war groß und die Gewährleistung der Verpflegung war problematisch. Die Herbergen, also die Gasthäuser, waren überfüllt. 5 Tage waren die beiden wahrscheinlich unterwegs. Und dann bedenken wir, dass Maria kurz vor der Entbindung stand. Aber Hass, Bitterkeit, Wut, Geschrei, Fluchen, das war mit Sicherheit bei ihnen nicht zu finden. Sie gingen ihren Weg im Glauben. Letztlich nicht unter dem Befehl des Kaisers Augustus, sondern unter der weisen Anordnung ihres himmlischen Vaters. Und von diesem Bewusstsein war ihr ganzes Wesen geprägt. Wir fragen uns natürlich, wir staunen zunächst einmal darüber, dass Menschen sich in dieser Weise verhalten können, mittendrin, in allem Trubel, in aller Not unserer Zeit. Wir staunen darüber. Aber es ist wichtig, dass wir das lernen, das auf uns anzuwenden. Und das ist oftmals ein Problem, dass wir wohl wissen um die Wahrheiten des Wortes Gottes. Wir wissen um das souveräne Handeln Gottes in unserem Leben. Wir wissen all diese Dinge. Wir haben auch ein gutes Bekenntnis. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir ein gutes, an der Bibel orientiertes Bekenntnis haben. Aber wie sieht das aus in der Praxis unseres täglichen Lebens? Nicht nur in den großen Dingen unseres persönlichen Lebens, sondern auch in den kleinen alltäglichen Dingen. Wie sieht das da aus? Wenden wir die Wahrheiten des Wortes Gottes auch an? Denken wir beispielsweise an dieses Wort aus dem Römerbrief. Wir wissen aber, sagt Paulus, wir sind fest davon überzeugt, absolut davon überzeugt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, in Klammern ohne Ausnahme, alle Dinge, schöne, angenehme Dinge, traurige Dinge, böse Tage, garstige Tage, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum göttlich Besten dienen, zum göttlich Besten. Das ist gemeint. Nicht so, wie wir das empfinden, wie das schön wäre, sondern wie das in den Augen Gottes richtig und heilsam für uns ist. Alle Dinge in unserem Leben. Da ist nichts ausgenommen. Wenden wir dieses Wort an. Wenn uns etwas widerfährt, das notvoll ist, sagen wir dann, ja Herr, das fällt ja auch darunter. Das fällt auch unter dieses Wort. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also, ganz konkret, dieses Ereignis, das, was mir jetzt im Augenblick widerfährt, muss mir nach dem göttlichen Ratschluss zum Besten dienen. Und das Beste ist, dass wir zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen und jetzt schon in das Bild Christi umgestaltet werden. Es muss mit dazu beitragen, dass du, Vater im Himmel, mich erziehst. Du wirst mir ja niemals mehr als Richter begegnen. Du bist mein Vater. Du erziehst mich, weil du mich lieb hast. Du lässt mich nicht einfach laufen. Ihr habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, als zu seinen Kindern, so schreibt Paulus im Hebräerbrief. Achtet nicht gering, mein Sohn, meine Söhne, achtet nicht gering die Züchtigung des Herrn. Achte sie nicht gering, verachte sie nicht. Denk doch einmal daran. Auch das, was dir im Augenblick so viel Not bereitet, muss dir zum göttlichen Besten dienen. Du bist Gottes Kind und Gott behandelt dich als sein Kind und nicht als irgendeinen Bastard. Wie ist das da? Müssen wir nicht sagen, dass wir da oft versagen, dass wir das nicht anwenden? Und dementsprechend sind dann auch unsere Reaktionen, im Kleinen wie im Großen. Viel Unruhe im Herzen, manchmal auch sehr, sehr ärgerliche Reaktionen. Und greifen wir noch einmal zurück auf dieses Geschehen und übertragen das auf unsere Zeit, was da alles so beschlossen wird, was da an neuen Gesetzen herauskommt. Sind wir nicht manchmal genauso wie die anderen, dass wir ebenfalls darauf sehr ärgerlich reagieren, empört reagieren? Nicht, dass wir die Dinge gutheißen müssen, die da laufen. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, so sagt der Herr Jesus. Und das stellen wir immer wieder fest. Nicht, dass wir die Dinge gutheißen. Nicht, dass wir mit einer rosaroten Brille durch die Gegend gehen und laufen. Nein, es gibt Dinge, die sind wirklich böse, sie sind gottwidrig. Sie beleidigen Gottes, sie sind gottlos. Und das wollen wir auch so bekennen, dass es so ist. Aber sehen wir dahinter eben diese souveräne, göttliche Regierung unseres großen und erhabenen Gottes? Sehen wir das und wenden wir das an, dass wir eben andere Reaktionen zeigen, als die Welt das tut? Dass wir eben nicht in Selbstgerechtigkeit empört sind über das Verhalten in dieser Welt? Und dass wir uns nicht ärgern über das eine oder andere, was uns an Misslichkeit widerfährt. Wie steht das da? Es ist wichtig, dass wir es in konkreten Situationen anwenden. Es reicht nicht aus, dass wir die Wahrheiten hören, dass wir sie zur Kenntnis nehmen, sondern sie sollen tief in unsere Herzen eindringen und dann wollen wir auch praktisch damit umgehen, und zwar im Glauben. Im festen Vertrauen daran, dass der lebendige Gott alles zu unserem Besten ordnet. Da können wir also hier ganz gewiss von Maria und Josef lernen, die am Ende über Gottes Wege und Handeln nur staunen konnten. Das ist also das eine. Das andere, da geht es ja um das ganz Zentrale in dem Weihnachtsgeschehen, nämlich über die Menschwerdung Gottes. Über die Menschwerdung Gottes. Dass wir darüber ganz neu nachdenken, was das bedeutet, dass der große, allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der auch uns geschaffen hat, sich mit uns verbindet, Mensch wird, Fleisch und Blut annimmt. Das ist ja Johannes in seinem ersten Brief auch so wichtig und auch in seinem Evangelium. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott kam zu uns. Wir konnten niemals zu ihm kommen. Er kam zu uns, um bei uns zu wohnen. Nicht nur, um uns einen flüchtigen Besuch abzustatten und sich dann wieder der himmlischen Herrlichkeit zuzuwenden, sondern um bei uns wohnen zu bleiben. Darum das Erlösungswerk. Kreuz, Auferstehung, Erhöhung unseres Herrn Jesus, Ausgießung des Heiligen Geistes, um unter uns zu wohnen, ja, um in uns zu wohnen. Das ist erstaunlich. Gott hat sich mit uns Menschen verbunden. Ich lese nochmal die Verse 6 und 7. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, gezeugt vom Heiligen Geist. Das ist das Wunder, das geschehen ist. Und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Bibel sagt, groß ist das Geheimnis Gottes, Gott geoffenbart im Fleisch. Ja, das war ja die schreckliche Irrlehre der sogenannten Gnostiker, dass sie sagten, das ist nicht möglich. Und Johannes setzt dagegen und sagt, wir haben ihn angefasst. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben ihn angefasst, wir haben ihn betastet. Er hatte Fleisch und Blut wie wir. Er war wahrer Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Luther erzählt, im Papsttum sei die Geschichte umgegangen, es sei der Teufel auf eine Zeit in eine Kirche zur Messe gekommen und da man die Worte gesungen habe, et homo factus est, Gottes Sohn ist Mensch geworden und die Leute gestanden haben und nicht niedergekniet sind, habe er einen aufs Maul geschlagen, also ist vom Teufel die Rede, habe er einem aufs Maul geschlagen und ihn gescholten und gesagt, du grober Schelm, schämst du dich nicht, dass du stehst wie ein Stock und nicht vor Freuden niederfällst? Wenn Gottes Sohn unser Bruder geworden wäre wie eurer, so wüssten wir nicht, wo wir vor Freuden bleiben sollten. Luther fügt allerdings hinzu, ich achte nicht, dass diese Geschichte wahr sei, denn der Teufel ist uns und dem Herrn Christus zu Feind. Aber das ist gewisslich wahr. Der es also gedichtet hat, der hat einen hohen Geist gehabt und die große Ehre wohl verstanden, welche uns darin widerfahren ist, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist. So heißt es in einem Lied, seht dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Seht die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, hebet und träget die Sünd, alles anbetet und schweiget. Das ist es, was geschehen sollte bei uns auch in diesen Tagen. Staunen über dieses gewaltige Geschehen der Menschwerdung Gottes in Christus Jesus und Anbetung. Dass wir darüber zur Anbetung kommen und zur Freude kommen. Es gibt nichts Größeres. Das Wunder der Selbstentäußerung Gottes erscheint uns noch eindrücklicher dadurch, dass der Sohn Gottes in einem Viehstall zur Welt kam. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Stellen wir uns das einmal vor. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Für den Sohn Gottes war kein Raum. Im Grunde genommen kein Raum in seinem Volk Israel und kein Raum in dieser Welt. Das ist bis in unsere Tage hinein so geblieben. Hier und da, durch Gottes Gnade, wo das Evangelium geglaubt wird, da hat er Raum, aber insgesamt hat er keinen Raum. Wir lesen dazu einmal ein Wort aus dem Johannesevangelium. Das ist erschütternd, wenn wir darüber nachdenken. Johannes Kapitel 8, Vers 37. Was der Herr Jesus der jüdischen Obrigkeit damals sagen musste. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid. Darauf beriefen sie sich ja immer wieder. Wir sind Abrahams Kinder. Ihr Lieben, ich kann nicht anders, als dass mir gerade so der Gedanke kommt, Es könnte ja auch bei uns so sein, dass wir denken, wir haben das richtige Bekenntnis. Ja? Wir sind Abrahams Kinder. Wir sind Abrahams Kinder. Ich weiß wohl, sagt der Herr Jesus, dass ihr Abrahams Kinder seid. Aber ihr sucht mich zu töten. Warum? Denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Kann das sein, dass jemand ein rechtes Bekenntnis hat und das Wort Gottes trotzdem keinen Raum hat in seinem Herzen? Wir werden uns einmal wundern, ihr Lieben, wie viele Arminianer wir im Himmel finden werden. Mit einem Bekenntnis, das wir ablehnen, mit Recht ablehnen. Und wie viele wahrscheinlich fehlen werden, die ein gutes, rechtes Bekenntnis haben, ein reformiertes Bekenntnis und werden nicht dabei sein, weil es im Herzen nicht stimmt. Da können wir ganz sicher sein, es geht auch in unserer Zeit und Welt quer durch den Garten. Gott hat überall seine Leute, bei denen Raum ist für das Wort Gottes. Darauf kommt es an. Bei Maria war Raum im Herzen. Sie bewegte das Wort Gottes in ihrem Herzen. Sie hörte das nicht nur mit den äußeren Ohren, sondern mit dem inneren Ohr und dachte darüber nach, ging damit in die Stille. Es offenbarte seine Kraft, dieses Wort. Es will seine Kraft offenbaren in unserem Herzen. Es will die Herrlichkeit Gottes schauen, ihr Lieben. Das ist es. Mein Wort hat keinen Raum in euch, findet keinen Raum. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Sie sahen nichts von der Herrlichkeit Gottes. Innen drin im Gasthaus, da saßen viele Leute. Denen ging es wesentlich besser als Maria und Josef dort im Viehstall. Aber da war keine Herrlichkeit. Aber im Viehstall, da war Herrlichkeit. Aber eine verborgene Herrlichkeit. Eine verborgene Herrlichkeit, für die Gott die Augen öffnen musste. Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte durchlesen, stoßen wir immer wieder auf das Wunder, dass die Hirten glauben konnten, dass dieses Kind dort in der Futterkrippe, ein Futtertrog ist es gewesen, der Messias Israel sei. Es ist ein Wunder, das geschieht. Wie sagt der Herr Jesus später zu Petrus? Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es muss von oben kommen, ihr Lieben. Es muss der Heilige Geist tun. Dazu ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus das so deutlich macht. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er ist blind, ihr Lieben. Das sollte uns auch barmherzig machen im Umgang mit den Ungläubigen. Der eine oder andere unter uns hat heute Nachmittag vielleicht Besuch von der Verwandtschaft, von der ungläubigen Verwandtschaft. Lasst uns ein Herz voller Barmherzigkeit haben. Sie können nicht glauben, solange ihnen die Augen nicht geöffnet werden. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir für sie beten und flehen zum Herrn. Herr, öffne ihnen doch die Augen. Gib ihnen doch deinen Heiligen Geist. Es kann doch nur von oben kommen, durch dein Wort und durch den Heiligen Geist. Wer kann einem Blinden die Augen öffnen? Und ihre Ohren müssen geöffnet werden für dein Wort. Sie sind taub, sie vernehmen nichts. Und so sagt der Apostel Paulus hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 6 folgende: Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Torheit vor der Welt, ist klar, aber Weisheit bei den Vollkommenen, bei den Gläubigen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sie haben ihn nicht erkannt in seiner Herrlichkeit. Und niemand von denen, die damals zugegen gewesen sind, außer den Hirten, Maria und Josef, später auch die Magier aus dem Morgenlande, niemand von denen sah etwas von der Herrlichkeit Gottes. Es war ihnen verborgen. Und später wird es sehr, sehr deutlich, als man ihn gekreuzigt hat. Sie erkannten ihn nicht in seiner Herrlichkeit, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und jetzt kommt's. Und das ist das Wunder, das geschehen ist bei dir und bei mir, wenn wir von Neuem geboren worden sind. Uns aber hat es Gott geoffenbart, wodurch? Durch seinen Geist. Nicht, dass wir uns angestrengt hätten, es zu verstehen mit unserem Verstand, sondern es ist uns geoffenbart worden durch seinen Geist, durch das Wort Gottes. Denn der Geist, der Heilige Geist, erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und nur er kann es einem Menschen offenbaren, welch eine Herrlichkeit dort im Viehstall zu Bethlehem ist, in der Geburt des Sohnes Gottes. Man geht davon aus, dass die Krippe, in die er gelegt wurde, ein Futtertrog war, so las ich, dessen eine Hälfte in die Felswand der Grotte hineingehauen war und dessen andere Hälfte aus Lehm gemacht an der Felswand hing, wie dies in solchen Grotten damals üblich war. Das ist heute noch zu sehen. Es war für einen Bauern in der damaligen Zeit kein Problem, auf dem Boden zu übernachten. War kein Problem, auf dem Boden zu übernachten. Aber selbst die ärmste Mutter hatte eine Wiege für das Neugeborene. Und nicht mal das hatte der Sohn Gottes. Nicht mal das hatte unser Herr Jesus Christus. Und hier sehen wir bereits die Linie zum Kreuz hin, wie wir es auch gerade schon gesagt haben im Zusammenhang mit dem ersten Korintherbrief. Von der Krippe zum Kreuz, da ist diese Verbindung. Gott hat sich unendlich erniedrigt, sodass der Herr Jesus Christus dann sterben musste, aber nicht nur sterben musste, sondern diesen schrecklichen Tod am Kreuz, diesen schmachvollen Tod am Kreuz. Paulus schreibt davon im Philipperbrief. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das ist das Wesen Gottes. Selbsterniedrigung, der Geist des Dienens, der Geist der Liebe. Wenn wir uns darauf freuen, dass der Herr Jesus einmal wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, und wir können davon ausgehen, dass dieser Tag nicht mehr fern ist. Wenn wir daran denken und wenn wir sagen, Herr, komm du bald, der Geist und die Braut sprechen, komm, komm du bald, Herr Jesus. Schon allein um der Ehre des Vaters willen. Nicht in erster Linie, damit es uns besser geht und wir aus diesem elenden Leben erlöst werden, sondern um der Ehre des Vaters willen, damit seine Herrlichkeit offenbar wird. Komm du bald. Und er sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird, seine Herrlichkeit offenbaren wird, dann hat er immer noch dasselbe Wesen, das er gehabt hat, als er am Kreuz für unsere Sünden starb. Es ist dasselbe Wesen. Gott hat sich nicht verändert. Wenn er regiert, regiert er aus einer anderen Gesinnung als die Regenten in dieser Welt, als die Führer in dieser Welt. Es ist immer eine Haltung und eine Gesinnung des Dienens und der Liebe. Auch wenn er herrscht. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein ganz anderes Reich. Und das ist so wunderbar, dass es so anders ist, ihr Leben. So anders, als wir von Natur aus sind. So anders, als wir es in dieser Welt vor Augen haben. Die Kreuzesbotschaft ist es, die uns auch zu Weihnachten bewegt. Und die wir hier schon keimhaft darin finden, dass es heißt, es war kein Raum in dem Gasthaus, in der Herberge. Und so ist es auch heute in den Herzen der Menschen, In der europäischen Verfassung ist nicht einmal ein Platz für den Begriff Gott, geschweige denn für den Namen Jesus. Vielleicht ist es auch besser so, ihr Lieben, ja? Vielleicht ist es auch besser so. Alles andere ist im Grunde genommen Heuchelei. Aber es zeigt auch etwas von der antichristlichen Gesinnung unserer Zeit. Wir fragen uns ganz persönlich in diesen Weihnachtstagen, können wir noch staunen über das, was damals geschehen ist, über das Wunder der Menschwerdung? Können wir auch noch staunen über das Verhalten von Maria und Josef hier? Hat das Wort Gottes Raum in unseren Herzen? Bewegt es uns immer wieder? Können wir alles andere mal beiseite lassen und uns immer wieder dem Wort Gottes zuwenden und uns darin vertiefen? Wie steht es da mit uns? Wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott sich selbst geholfen hat am Kreuz und Raum geschaffen hat in unseren Herzen durch seinen stellvertretenden Opfertod, indem er alle Blockaden und alle sündige Wesen auf sich genommen hat. Er hat alle Hindernisse schon weggeräumt am Kreuz. Er hat unser sündiges Wesen mit in seinen Tod genommen. Sein Kreuzestod und seine Auferstehung, das alles ist die Garantie dafür, dass Gott bei uns Wohnung machen will und wir wollen unsere Herzen weit öffnen in dieser Zeit für ihn und für seine Herrlichkeit. Dann können wir recht Weihnachten feiern. Wir können uns auch über die äußeren Dinge freuen, aber das Entscheidende, die Hauptsache, ist dann die Hauptsache. Ich schließe ab mit einem Zitat von Luther. Luther vergleicht das Aufnehmen des Wortes Gottes, das stille Aufnehmen des Wortes Gottes mit einem ruhenden Gewässer. Er sagt, da spiegelt sich die Sonne wieder in einem ruhenden Gewässer und das Wasser wird erwärmt im Unterschied zum fließenden Wasser, zu einem rauschenden Wasser, das so unruhig ist. Da sieht die Sache ganz anders aus. Und er sagt, darum willst du hier auch erleuchtet und warm werden, göttliche Gnade und Wunder sehen, dass dein Herz entbrannt, erleuchtet, andächtig und fröhlich werden soll. So gehe hin, da du stille seist und das Bild dir tief ins Herze fassest. So wirst du finden Wunder um Wunder. Amen.